klein war er. Der Zachäus, dieser oberste Zolleinnehmer in Jericho. Und kleine Männer, die haben es schwer. Frauen etwa bevorzugen Männer so ab 1,80. Perfekt ist laut Elite-Partner 1,88, also ungefähr so. Ein Münchner Forscher hat herausgefunden, dass kleine Männer für denselben Job weniger Geld verdienen als größere. Und leitende Mitarbeiter sind im Schnitt 5 Zentimeter größer als ihre Untergebenen. Kleine Männer. Manche leiden darunter. Der Psychologe Alfred Adler, der hat den Begriff geprägt vom Napoleon-Komplex. Kleine Männer glauben oft, sie müssen sich noch mehr anstrengen, noch fleißiger sein, noch ausdauernder, noch erfolgreicher. Kleine Männer. Kleine Männer wie Alexander der Große. 1,54 Meter. Wie Gagarin, der erste Mann im All. 1,56 Meter. Wie der große Philosoph Immanuel Kant. 1,57 Meter. Und eben wie der kleine Zachäus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei Zachäus, dann denke ich immer an dieses kleine, putzige Kerlchen von Kees de Kort. Eltern, passt auf, was ihr für Bücher euren Kindern gibt. Da verfestigen sich Bilder, ist mir nochmal klar geworden. Und diese Geschichte von dem Zachäus, sind wir mal ehrlich, die kennen wir. Die kennen so viele seit Kindertagen. Keine andere Geschichte wird öfters in den Kindergottesdiensten vorgelesen oder in der Schule erzählt, als eben diese Geschichte von diesem kleinen Kerlchen Zachäus, der Jesus sehen möchte, auf einen Baum klettert, weil er eben so klein war. Aber dass er klein war, das war ja überhaupt nicht sein Hauptproblem. Dieses kleine Kerlchen war nämlich Zöllner. Und die Zöllner, die waren damals nicht wie heute Beamte, sondern die waren damals Freiberufliche. Die waren eigenständige Unternehmer. Die ersteigerten die Lizenz für eine Zollstation und trieben dann den Zoll für die römischen Besatzer ein. Und da sie eben eigenständige Unternehmer waren und keine Beamten, da mussten sie auf den Zoll noch ihren Verdienst draufschlagen. Und darin war Zachäus gut. Richtig gut. Der verdiente sich eine goldene Nase, zugegeben, eine kleine, aber eine goldene. Und die Menschen, die litten unter den horrenden Zöllen damals in Jericho. Wie gesagt, wir kennen die Geschichte. Aber was sagt sie uns? Ich denke, zuerst einmal sagt sie uns was über Jesus. Jesus besucht Jericho und er macht Quartier bei Zachäus. Wie ruinierst du ziemlich zielsicher deinen Ruf? Ganz einfach. Du musst dich nur so in den falschen Vierteln der Stadt blicken lassen. Du musst dich nur mit den falschen Leuten sehen lassen. Und Zachäus, das war schlechte Gesellschaft. Das war ganz, ganz schlechte Gesellschaft. Aber Jesus, der hat da keine Berührungsängste. Es scheint ihm überhaupt nichts auszumachen, ihn zu stören, was jetzt die anderen so über ihn denken und so reden. Er lädt sich selbst ein zum Essen. Und Zachäus macht es überglücklich. Die Geschichte, die sagt auch viel über Zachäus. Er möchte Jesus sehen. Da ist etwas in ihm, das ihn nach Jesus fragen lässt. Und er klettert dafür sogar auf einen Baum, um Jesus sehen zu können. Es heißt, weil er so klein war, doch da oben, so im Baum, da war er auch gut versteckt. Der traute sich nicht in die Menge hinein, aber so hinter den Blättern, da konnte er alles gut sehen, ohne selbst gesehen zu werden. Sein Körper so im Baum versteckt, aber seine Seele, die ist offen. Ich denke, dass es heute viele Zachäusse gibt. Viele Zachäusse, die in puncto Glauben durchaus neugierig sind, die sich aber so aus Unsicherheit so lieber im Hintergrund halten. Zachäusse, die Interesse an diesem Jesus haben. Zachäusse, die nach Sinn, nach alternativen Lebenskonzepten suchen, Ausschau halten. Zachäusse mit vollen Kassen, aber mit leeren Herzen. Zachäusse, die so eine Portion Skepsis haben und die sich nicht gleich von den Frommen, von den Überzeugten so vereinnahmen lassen wollen. Zachäusse, die zunächst mal mit genügend Abstand mal schauen wollen, was sich da so tut bei denen, die mit Jesus unterwegs sind. Es gibt etliche Zachäusse heute. Doch wir übersehen sie oft. Oder wir deuten ihre Scheu als Desinteresse. Oder wir überrumpeln sie. Jesus, der hat ein Herz für diese Zachäusse. Er hat sie im Blick. Er kennt sie. Er bleibt stehen, er sieht hinauf, er schaut Zachäus an, er ruft ihn beim Namen: Zachäus, komm schnell herunter. Das alles wird uns auch erzählt, damit wir verstehen, wie Gott ist. Damit wir verstehen, dass Gott uns sieht, dass er uns kennt, dass er uns ruft. Alles, was Jesus tut, geschieht, damit wir wirklich so wie durch ein Fenster schauen und Gott am Werke sehen, wie er die Verlorenen sucht und rettet. Jesus nennt den Zachäus nicht einen Gauner. Er nennt diesen Gauner Zachäus einen Sohn Abrahams, ein Kind Gottes, einen Menschen, der Gott am Herzen liegt. Und seit Kindertagen berührt mich das. Doch in der Geschichte steckt noch mehr. Denn Zachäus, der legt ja so einen U-Turn hin. Er krempelt sein ganzes Leben um. Er sagt, ich gebe die Hälfte meines Besitzes den Armen und dann erstatte ich jedem vierfach zurück, was ich erschwindelt habe. Und Jesus muss ihn dazu nicht auffordern. Zachäus tut das wie von selbst. Er gibt einfach so ohne Bedauern weg, was bis eben noch sein größter Schatz war. Das, worum sich bis eben noch alles gedreht hat. Denn bisher glaubte er, könne seine Seele mit mehr Gewinn, mit größerem Erfolg nähren, sättigen. Doch es reichte nie. In allem war etwas zu wenig. Er dachte, ey, wenn ich Geld habe, dann werde ich endlich von den anderen geachtet, geschätzt werden. Doch genau das Gegenteil war der Fall. Zachäus gerät in einen Teufelskreis, der typisch ist für Menschen, die sich klein fühlen. Man möchte endlich bei den anderen mal was gelten. Und dann protzt man mit seinem Besitz, mit seinen Fähigkeiten und man übertreibt so beim Schildern dessen, was man erlebt hat. Aber je mehr man sein Genie herausstellt, desto mehr wird man abgelehnt. Ein Teufelskreis. Doch Jesus durchbricht diesen Teufelskreis und er kehrt bei Zachäus ein, in sein Haus, in sein Innerstes. Und diese Erfahrung gesehen zu werden, diese Erfahrung gekannt und gerufen zu werden, diese Erfahrung ohne Bedingung angenommen zu werden, die verändert. Ich darf klein sein. Ich muss hier nicht den Großen spielen. Aber hey, ich bin ein Sohn Abrahams. Das entdeckt Zachäus und plötzlich erleidet das Geld eine Hyperinflation. Die Tatsache, dass Gott ihn, den Verhassten, den Isolierten, den Geldgierigen, den kleinen Mann liebt, als sein Kind annimmt, zu ihm einkehrt, das verändert alles für Zachäus. Und er räumt das Konto ohne Zögern. Er schreibt so seine Schecks mit leichter Hand. Nicht aus einem schlechten Gewissen, Nicht, weil er sich irgendwie moralisch unter Druck gesetzt fühlt. Nein, aus Freude. Aus einer tiefen Freude heraus, aus purem Glück. Einfach weg damit. Und er fragt nicht, Jesus, was muss ich denn jetzt wohl opfern? Er fragt sich auch nicht, wie viel dürfte ich denn wohl für mich behalten? Er fragt, wer will ich denn jetzt künftig sein? Wer bin ich als Abrahams Sohn? Und wie lebe ich jetzt als Kind Gottes? Was für eine Story. Und zu Recht wird die immer und immer wieder erzählt. Doch die Story geht weiter. Ja, ich denke, jetzt geht sie erst richtig los. Mit dem Tag 1 nach dem Besuch von Jesus bei Zachäus. Auf diesen Gedanken hat mich der Theologe Michael Herbst gebracht. Wie sah er aus, der Tag 1? Der Tag 1 nach diesem merkwürdigen Ereignis, das die Menschen wirklich bis tief in die Nacht beschäftigte. Denn da waren ja die einen. Die einen, die waren ziemlich irritiert, weil bisher dachten sie, dieser Jesus, der lebt doch die Option für die Armen, das ist doch ein Fürsprecher für die Armen. Was will der jetzt bei diesem stinkreichen Zöllner Zachäus? Die anderen, die fühlten sich bestätigt. Das wussten die ja schon immer. Dieser Jesus, ein höchst fragwürdiges Subjekt. Die Dritten, die über Glaube, über Moral wachten, die waren einfach außer sich. Die waren empört. Wie kann der nur? Doch als Jericho am nächsten Morgen erwachte, da war nichts mehr wie zuvor. Als Jericho aufstand, hatte sich einiges verändert. Denn Jesus hat sich genau den Richtigen rausgesucht. Er hat die gewaltige Kraft der Liebe Gottes an einem wirklich schwierigen Beispiel demonstriert. An Zachäus. Und dieser Zachäus ist sein Hebel, um diese Stadt zu verändern. Was also geschieht am Tag 1 nach dem Besuch bei Zachäus? Vielleicht dies. Ein Familienvater findet Geld im Briefkasten. Geld, das er an der Zollstation hat lassen müssen. Und ihm treten Tränen in die Augen. Jetzt, mit dem Geld, kann er die OP seiner Frau bezahlen. Und gelobt sei der Name des Herrn. Ein Schreiner, der findet einen Scheck vor der Tür. Geld, das ihm Zachäus abgepresst hat. So heißt wörtlich übersetzt. Abgepresst. Und er weiß nicht, wie ihm wird. Er kann jetzt endlich wieder Holz kaufen, wieder produzieren, wieder auf den Markt gehen und verkaufen. Ein Gemüsehändler kommt in die Stadt gefahren und er fährt zum Zoll. Er seufzt auf, weil er weiß ja, was jetzt kommt. Nämlich das, was immer kam. Aber dann hört er, wie niedrig der Zoll heute ist. Er traut seinen Ohren nicht. Und jetzt kann er sein Gemüse, sein Obst zu angemessenen Preisen verkaufen. Und dieser Dominoeffekt, der geht weiter. Eine alleinerziehende Mutter kommt zum Markt, verzweifelt, denn es wird wieder nicht reichen, das Geld. Aber dann sieht sie das Preisschild beim Gemüsestand. Und ihr Herz macht so wirklich einen Sprung. Heute, wenn ihre Kinder satt werden. In der Schule, da müssen zusätzliche Stühle in die Klassenzimmer gestellt werden, denn heute kommen Kinder zur Schule, die sonst immer nur auf den Feldern schuften mussten. Der Stadtrat, der beruft eine Sondersitzung ein. Mit dem überraschenden zusätzlichen Einnahmen wird es möglich sein, diese stinkende Kloake, die sich so durch die Stadt zog, endlich zu sanieren. Und am Ende des Tages, da ist die kleine Kneipe in Jericho übervoll. Die Menschen, die wissen noch nicht, ob sie diesem Frieden trauen können, ob Aber sie müssen eins, sie müssen reden. Da war dieser Jesus da. Und dieser Jesus hat was total Verrücktes getan. Und plötzlich stellt dieser Zachäus alles hier auf den Kopf. Alles wird anders. Zachäus, der sitzt noch jetzt nicht mit am Tresen in der kleinen Kneipe. So weit geht's dann doch nicht. Noch nicht. Aber im Schutz der Dämmerung, der geht eher, so male ich mir das jetzt mal aus, so zum Maulbeerfeigenbaum und schnitzt was in die Rinde. Und dann schaut er hinauf und lächelt. Und lächelt. Heute wird er gut schlafen. Zum ersten Mal seit langer Zeit. Das ist die Geschichte. Jesus ist nach Jericho gekommen und da ändert sich ein Herz und da ändern sich Verhältnisse. Manchmal sucht sich Jesus eben Schlüsselpersonen aus und dann ändern die Verhältnisse. Dann kämpfen die gegen Korruption, dann kämpfen die gegen Einsamkeit, dann kämpfen die gegen Hass, gegen Sklaverei. Oder sie stellen Geld bereit für das, was am nötigsten ist. Und ich so? Meine ich noch, dass sich da was in unserer Welt zum Guten hin ändert? Träume ich noch von Veränderung, von der Freude, von der großen Freude, die so Einzug hält im Leben? Rechne ich noch mit einer Kraft, die die Verhältnisse auf den Kopf stellt? Oder sieht es bei mir eher so aus? Wir gewöhnen uns schnell, sehr schnell daran, dass es halt ist, wie es ist. Diese Woche gab es doch einen Aufschrei, Chemnitz! Aber ehrlich, wie schnell geht's? Und wir gewöhnen uns auch an diese Bilder voller Wut und voller Gewalt. Wir gewöhnen uns daran, dass Fremde nicht willkommen sind. Wir gewöhnen uns daran, dass die soziale Schere immer weiter auseinandergeht. Wir gewöhnen uns daran, dass die Chancen von Kindern vom sozialen Stand der Eltern abhängen. Wir gewöhnen uns daran, dass immer mehr Menschen unserer Gesellschaft abgehängt werden. Wir gewöhnen uns daran, dass Sex zur Ware wird. Wir gewöhnen uns daran, dass die Alten in den Heimen vereinsamen. Und wir werden betäubt. Wir werden narkotisiert. Mit beruhigenden Worten aus dem Mund unserer Politiker, narkotisiert mit Gefühlskitsch, mit Herzkino im Fernsehen und narkotisiert mit Spielzeug, mit viel Spielzeug, mit der PlayStation 4, mit einer Apple Watch, mit einem E-Bike, bloß kein Trend verpennt. Mit Möbel im Shabby-Style, mit Kobold, dem Saugroboter von Vorwerk. Ich weiß nicht, was ist es gerade bei dir? Was meinst du gerade, was dir unbedingt noch fehlt, was du unbedingt noch brauchst? Meine Frau meint einen Baumkantentisch. Ich meine eine Koch-Häcksel-Wieg-Püriermaschine. Denn ehrlich, das ist ja überhaupt kein Spielzeug. So ein Thermomix, nee, das ist ein Must-Have. Oder auf gut Badisch zumindest ein Masthäfle. Wir werden narkotisiert. Und ich frage mich wirklich, träumen wir noch? Träumen wir noch von Lebensveränderungen? Von einem Gesellschaftswandel? Und selbst wenn, wie soll das denn klappen? Die einen sagen, ja, da muss sich der Mensch ändern. Veränderung beginnt immer beim Einzelnen, der sein Leben ändert. Und die anderen sagen, nein, erst müssen sich die Verhältnisse ändern, die sozialen Strukturen, da ist die Politik gefordert. Und ich denke, bei beidem ist ja was dran. Doch die Frage für mich ist heute Morgen, welchen Beitrag kann denn der christliche Glaube liefern? Was tut er, damit die Dinge nicht einfach so weitergehen? Ich denke, eins ist klar, christlicher Glaube narkotisiert nicht. Das könnte man ja denken, Religion als Opium und so, Religion als lammfrommes Hinnehmen der Verhältnisse, Religion als Vertröstung auf das Jenseits. Doch diese altbekannte Geschichte des Zachäus, die weckt in mir Sehnsucht. Sehnsucht, es könnte doch noch vieles anders werden. Ein Mensch begegnet Jesus, ein Herz verändert sich und plötzlich gerät vieles in Bewegung. Und wir spüren, Mensch, da geht was. Unser Leben kann reicher werden, auch ohne dieses ganze Spielzeug. Wir selbst können andere werden. Wir können sein Hebel sein. Wir können die Schlüsselperson in unserer kleinen Welt sein. Nicht in puncto Weltfrieden, aber etwa beim Familienfrieden. Mit seiner Hilfe. Wir können mithelfen, dass sich Verhältnisse ändern. Und das alles aus Freude, aus tiefer Freude, aus purem Glück. Bewegt von Gottes Liebe, da hält uns nichts mehr. Auch kleine Leute können Großes bewegen. Stell dir mal vor, ein Special Guest kommt bei dir vorbei. Jesus, er schaut dich an. Ohne Urteil, ohne Verachtung. Und merkwürdigerweise kennt er deinen Namen. Und er ruft dich, heute muss ich bei dir einkehren. Und dann bringt Jesus mit, was wir uns so ersehnen, was wir aber noch nie gefunden haben. Wert, Würde, Annahme. Ansehen, Trost, Heimat, Herkunft, Zukunft, Vergebung, Freude, eben Lebensveränderung. Und wir lernen loszulassen, wir heilen, wir entkrampfen, wir kommen zur Ruhe. Das ist die Geschichte heute. Da geht noch was. Unsere kleine Welt, die kann sich wandeln. Ich denke, wer immer Jesus aufnimmt, der bekommt neue Ideen, was er mit seinem Leben anfangen kann. Da muss man nicht viel nachhelfen. Das kommt nicht aus dem schlechten Gewissen heraus, sondern aus einem frohen Herzen. Jesus kommt nach Wehrdorf. Jesus kommt nach Leun, nach Schöffengrund, nach Rechtenbach, nach Garbenheim. Er kommt nach Wetzlar. Und dieser Ort ist am Tag danach nicht mehr derselbe. Etwa so. Ein Geschäftsmann begegnet Jesus und dann bietet er einem Asylbewerber ein Praktikum an. Eine Lehrerin organisiert Lesekurse für Erwachsene, die nie richtig lesen lernten. Ein Paar aus der Gemeinde bauen in der Fußgängerzone 40 Tische auf und laden zum Mittagessen ein. Eine Gruppe tut sich zusammen und saniert am Wochenende in Eigenarbeit den heruntergekommenen Spielplatz. Ein paar Jugendliche besuchen die vereinsamten Alten im Pflegeheim. Zwei Schwestern entdecken ihr Schwesterherz für die anderen Schwestern. Eine Gemeinde bietet ganz speziell für die Zachäuse Gottesdienste an. Ein paar Musiker machen eine kleine Musikschule auf für Kinder, deren Eltern keine Gebühr zahlen können. Ein Pastor, ja, was macht der eigentlich? Gute Frage. Denn die Frage ist, sind wir ein bisschen wie Zachäus? Bewegt seine Geschichte, tausendmal gehört, heute was in uns? Lässt sie uns träumen? Weckt sie unsere Sehnsucht? Berührt sie die eigene Seele, die, geben wir es zu, noch nie richtig satt geworden ist? Für ein Leben, das sich eben nicht narkotisieren lässt. Der kleine Mann aus Jericho, der lebt am Ende ein großes Leben. Kleiner Mann, ganz groß. Der Tag, an dem Jesus bei Zachäus vorbeikam, der hat alles verändert. Nichts ist mehr, wie es war. Und auch bei uns kommt Jesus vorbei. Ausgerechnet bei uns. ausgerechnet bei mir, keinen Deut besser als andere, ohne dass ich es verdient habe. Und er sagt, komm, heute muss ich bei dir einkehren. Was für eine Freundschaftsanfrage. Und mit Jesus wird es anders. In uns und auch um uns herum. Er macht alles neu. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte mehr davon. Und wenn das Volk Gottes das auch möchte, dann sagt es jetzt ganz bewusst zum Abschluss der Predigt. Amen.